Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Bonjour und herzlich willkommen zur Vorpass-Preview für das Wochenende. Wir versuchen halt nicht so viel über das eine Spiel zu sprechen und Reviews zu machen, sondern wirklich nach vorne zu schauen. Aber man muss wirklich kurz vorher erwähnen, in dem Spiel jetzt vom Abend, gestern Abend, 96-0, Frankreich-Namibia. Das große Ergebnis wahrscheinlich Antoine Dupont aus dem Turnier raus. Verdacht.
Big G. Verdacht. Du hast schon gegoogelt, die Fraktur. Wie lange dauert die Fraktur, wenn es das ist, was also, viele erwarten?
Ich würde sagen, mindestens 6 Wochen. Also
6 Wochen, was eigentlich bedeutet, raus aus dem Spiel.
Ja, wir wollen halt nicht so viel aus Maybes hat so uns verlassen, aber das sah eine heftige Verletzung aus. Können halt am Montag im Review vielleicht noch mehr tiefer eingehen, aber ich meine, das sind die Nachrichten, die meisten Leute jetzt lesen werden. Genau, sieht aus wie Bruch oder vielleicht so, also keine Ahnung, angebrochen im Gesicht auf jeden Fall, als Knochen, dass man letzten Endes, ja, theoretisch, weiß halt nicht, beim Fußball kann man vielleicht irgendwie das anders so angehen, aber Rugby, da ist die Gefahr, dass der Kontakt da dann nochmal stattfindet. Da könnte die Verletzung mal schwierig
werden. Ist es die Schuld vom Trainer?
Das weiß ich nicht. Würde ich halt nicht behaupten. Aber
hätte man ihn überhaupt spielen lassen sollen in dem Spiel oder nicht?
Ja, kann man so oder so sehen. Ich glaube, dass er halt wirklich fully loaded hat in den Spiel halt reingehen. Du hattest auch vorhin geschrieben, kann im Training passieren, der Hakler von Schottland ist die Treppe runter, also gerutscht und runtergefahren, hat Gehirnerschütterung, also es kann halt alles halt passieren. Genau, mehr dazu am Montag auf jeden Fall, aber für euch hot off the press, also sieht erstmal aus, als ob Dupont auf jeden Fall fehlen wird. Genau, aber Montag mehr dazu.
Und, kurz noch Italien-Uruguay.
Genau, Italien-Uruguay noch vorgestern, meine ich.
Ganz kurz, Uruguay, super erste Halbzeit gespielt, lag auch daran, dass Italien nicht in Tritt gekommen ist, 2 gelbe Karten bekommen hat, lagen 17-7 vorne, ich habe das Spiel erst später angeschaut, absolut Weltklasse für mich, eigentlich Spieler des Spiels, aber du gibst Spieler des Spiels nicht zum Verliererteam normalerweise, außer du bist Joe Lounsbury. Manuel Ardao ist die 6 von Uruguay. Laut offiziellen Statistiken 6 Turnovers, die meisten in einem Spiel in einer Weltmeisterschaft. Andere sagen sogar, dass er noch mehr Turnovers, 7 oder 8 bekommen hat und damit Rekordhalter wäre, was Wahnsinn finde. Hat in Uruguay gespielt, 2 Saisons, glaube ich, wurde da sogar in Super Rugby Americas 2-mal hintereinander oder mindestens 1-mal zum MVP gewählt der gesamten Saison und spielt jetzt ab nächster Saison, ab Februar 2024 für die Miami Sharks. Also er... Und wie gesagt, ich glaube, die 9 Santiago Arata, der über den hat man schon mal gespielt, gesprochen, der für Castres spielt, auch recht gut und recht hoch. Ne? Man hat halt das deutliche, man hat Leistungsgefälle zu anderen Forwards auch gesehen. Und 2. Halbzeit, die gelbe Karte für Captain an 12, Andres Vilaseca, weiß nicht. Leicht berührt am Kopf, Head-Contact. Boah. Dann ein Versuch, glaube ich, von Kanone gegeben, wo ich gesagt habe, boah, ist ein bisschen komisch, obwohl der den Ball verloren hat, meiner Meinung nach. Aber Italien, wir machen es kurz, hat aufgedreht in der 2. Halbzeit und es hat gereicht. Das kann man
festhalten. Wir können halt nochmal vielleicht Montag ein bisschen mehr über Italien halt sprechen, aber letzten Endes nächsten Freitag, also in einer Woche, sind wir da im Stadion mit Neuseeland und Italien. Und du hattest irgendwo gesagt, dass du unbedingt jetzt festlegen willst, dass Italien Neuseeland schlägt. Ich hoffe, du hast Geld drauf gesetzt, weil dann wird es halt schon reich dadurch. Warum schwebt dir das so vor?
Weil Neuseeland noch nie so am schwächsten war und Italien noch nie so am stärksten wie zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn Italien, also natürlich nicht, wenn Italien so spielt wie in der ersten Halbzeit gegen Uruguay. Ich habe mir von Neuseeland eine Reaktion im Frankreich-Spiel erhofft, nach dem Südafrika-Spiel, was sie recht deutlich verloren haben, da kam recht wenig. Wenn es ein guter Tag ist, Italien Disziplin hält, Italien vorne liegt, kann es vielleicht schwieriger für Neuseeland werden als in den vergangenen 10 Jahren, als man mal gespielt hat. Aber gut,
wir müssen auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen, wir müssen auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen früher aufnehmen, damit wir halt natürlich, wir werden halt in Frankreich wahrscheinlich total in der Aufregung vergessen hat aufzunehmen, beziehungsweise vielleicht machen wir irgendwie so spontan etwas. Aber ein bisschen tiefer da einzugehen, können wir auf jeden Fall vielleicht schon Mittwoch halt machen. Ich weiß, du fliegst am Donnerstag schon los Richtung Toulouse.
Also ich bin bei Japan,
Samoa. Krasses Spiel. Und wir sehen uns erst im Italien, Neuseeland-Spiel in Lyon. Das ist auf jeden Fall ein mega Crew. Auf jeden Fall aus Berlin da. Und ich schätze mal, ihr auch zu Hause. Vielleicht seid ihr auch da. Dann könnt ihr euch Bescheid sagen. Oder wir sehen uns im Public Viewing oder sowas. Oder vor dem Spiel. Genau, aber lasst uns ein bisschen mehr auf das Wochenende schauen.
Ja.
Ich glaube, wir können halt so ein bisschen chronologisch halt auf jeden Fall durchgehen. Aber vorweg kann man halt schon sagen, das Spiel des Wochenendes von der Aufregung ist auf jeden Fall Südafrika-Irland. Da geht es wirklich um die Teewurst. Aber wahrscheinlich sozusagen für das ganze Gruppeneinordnung ist das Spiel Wales Australien, das, wo wir dann am Ende davon sehen werden, wie die Gruppe potenziell halt aussehen kann.
Davon hängt so viel ab. Es hängt von der Gruppe, weil dann wird man wahrscheinlich schon eher wissen, wer erster, zweiter wird, auf wen vielleicht England treffen wird, vielleicht mit viel Dusel. Es gibt Leute, die halt sagen, ja, 2003 war England auch ein Schrottteam oder vor der WM haben das einige gesagt. Oder 2007, als England verloren hat in der Gruppe und dann trotzdem noch ins Finale gekommen ist.
Ja.
Und denselben Dusel, also England kann an einem anderen Tag auch wieder Fiji schlagen. Ja. Wenn Fiji wieder 6-7 Lineouts verliert, Game Management und. Aber dann, gut, ja, chronologisch.
Ja, lass uns einfach erstmal anfangen. Wir können halt natürlich tiefer zu England halt reingehen und auch über die nächsten Wochen, weil es halt sich ein bisschen mehr steigert. Argentinien Samoa ist heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag. Das ist einfach das erste Mal, dass wir halt Argentinien sehen werden, nachdem die hat so deutlich England unterlegen war. Was können wir von Argentinien heute Abend erwarten?
Also hoffentlich mehr. Also bisher die Riesenenttäuschung, jetzt eine recht lange Pause gehabt. Wenn man sich mal die Statistiken anguckt von Argentinien, wie wenig einige Leute, zum Beispiel wie die letzten drei, wie viele Meter die gemacht haben im Spiel, was sehr enttäuschend. Nicht viel Game Management von Argentinien, nur ein Versuch in letzter Minute. Naja, aber für Argentinien ist es mehr der Druck ist viel größer da, bin ich der Meinung, weil wenn sie das verlieren, dann ist eigentlich vorbei. Also dann streiten sich Samoa und Japan wahrscheinlich um den zweiten Platz. Das heißt, der Druck ist mehr auf Argentinien. Ja, wir haben alle gesagt, Buffelli sollte mehr kicken, kann von überall her kicken, nichts passiert im England-Spiel. Auf der anderen Seite Samoa hast du als Start Verbinder wieder, als Startflyer hast du Liliafano, der auch super kicken kann. Ich weiß nicht, also noch schlechter kann Argentinien nicht spielen als gegen England, oder?
Ja, wo ich ein bisschen nicht Angst habe, wo ich halt das schwierig habe, dann einzuschätzen letzten Endes, ist, wir wissen halt noch nicht, warum die so schwach waren, also woran halt lag das, weil das halt wären die halt mit 15 gegen 15 trotzdem irgendwie so unterlegen gewesen oder war es einfach nach der Reaktion, dass sie sich mehr unter Druck gestellt haben mit der roten Karte für England oder whatever und dass sie irgendwie, was bei mir so am schockierendsten war, was dieses Halbzeitpause irgendwie keinen wirklichen großen Reaktion zu den Ereignissen in der ersten Halbzeit. Und ich weiß nicht, jetzt wird hat Checker viel Zeit gehabt haben, da zu stewen, also ein bisschen seinen eigenen, kann man das auf Deutsch sagen, seinen eigenen Saft zu kochen? Nee, sag mal,
steht das. Ja, aber ich glaube, wir verstehen, was du meinst.
Ja, ihr versteht eh immer, was ich halt meine. Aber letzten Endes, da würde er schon gegrübelt haben, hey, was ist da passiert? Also an sich auf dem Papier, also hat 15 sehr talentierte Leute bei Argentinien. Und es war so ein kollektives Versagen hat letztes Mal. Und was ich halt nicht einschätzen kann, ist, wie die Reaktion ist. Argentinien ist ist und war halt immer sehr, ein sehr emotionales Team letzten Endes. Ein sehr quasi, wir mussten uns hochpushen sozusagen, um diesen ja, Level zu erreichen. Und ich meine, mehr Futter brauchen die ja nicht, weil gegen England zu verlieren, sehr deutlich und so eine Kapitulation zu sehen, mehr Feuer brauchen die halt nicht unter dem Popo. Und ich denke halt mal, es kann halt nur in eine Richtung gehen. Die können halt nur loslegen wie die Feuerwehr. Aber dann ist das auch, also das wäre so, wenn du mich wirklich hart auf hart, so wenn ich halt auf mein Haus draufsetzen müsste, würde ich sagen, die legen halt los wie die Feuerwehr und knallen halt wirklich rein und ja, würde es halt deutlich werden, auch vielleicht über das gesamte 80 Minuten. Dann wiederum habe ich einfach so eine Angst zu sagen, dass sie wirklich halt loslegen, aber dass Samoa das abfedern kann, weil jetzt ist und sozusagen meiner Einschätzung nach Samoa auf einem anderen Level, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und was sie hat eh bieten können, ist quasi dieses physische Stärke. Das heißt, glaube ich mal, dass dieses Feuer gegen Feuer mit physischer Stärke wird halt sich ausgleichen mit Argentinien. Also ich glaube, dass es dadurch wird das Spiel halt nicht gewonnen oder verlieren. Ich glaube halt mal, was ich halt bei Samoa nicht einschätzen kann, ist, was können die halt noch drüber hinaus, das ist halt noch so ein bisschen unklar. In den Vorbereitungsspielen gegen Irland haben wir gesehen, die können halt schon taktisch kicken, die können halt schon das Spiel halt ein bisschen managen, aber können die das 80 Minuten lang und gegen Argentinien, wenn es um die Wurst geht. Und das ist, wo ich halt noch nicht, deshalb ist für mich so ein absolutes Rätsel dieses Spiel und es ist so ein bisschen, ich würde halt behaupten, dass beide Mannschaften diese physische Stärke haben und emotional auf dem richtigen Punkt sind. Aber wie die dann taktisch und einfach so mit einem ruhigen Kopf das halt angehen, kann ich Stand heute, beziehungsweise von dem, was ich gesehen habe, nicht einschätzen, wie wird es halt so weitergehen letzten Endes.
Nochmal kurz zu Argentinien. Argentinien hat 12 Tage Pause. Samoa hat eine viel kürzere Pause gehabt. Argentinien macht nur drei Wechselungen. Also ich glaube, Bello und Petty kommen rein in die erste und zweite Reihe. Und in der Hintermannschaft wird nur Moroni als Center startet. Das heißt, Checker vertraut eigentlich schon dem Großteil der Mannschaft. Das heißt, er sieht jetzt nicht, dass halt die Einstellung der Spieler das Problem war und nicht die Spieler an sich. Und wie du sagst, was wird die Reaktion sein von den 12 Leuten, die auf jeden Fall gestartet sind gegen England und die wieder auf dem Platz stehen? Ne? Kann natürlich auch sein, dass es übermotivierend dann ist. In Saint-Étienne, das Spiel ist heute in Saint-Étienne, ja. Mittags ist Regen angesagt, leichter Regen. Der Ball scheint oftmals sehr slippery zu sein bei einigen Spielen. Mal sehen, wem das eher in die Hände spielen wird. Also ich sehe eigentlich die Stürmer von Samoa vorne, muss man halt schauen, wie sind die an ihren offenen, wie viel Disziplin, wer wird seine Lineouts gewinnen? Das war ja die Frage in der Vorbereitung. Wenn Samoa auch 60-70% nur ihrer Lineouts gewinnt, wird es natürlich für Argentinien auch einfach. Samoa, ich meine, gegen Chile, was hat man da gelernt? Die ersten 20 Minuten, das war meine Wahrnehmung, hat nicht so wirklich geklickt, aber World Cup sagt jeder Kommentator ist alles about building momentum und du kannst halt ein schlechtes Spiel gegen Chile haben und dann langsam aufbauen.
Ja, so.
Vielleicht hat Samoa den Vorteil hier sogar.
Ja, also an sich ist es halt, also man muss einfach so sagen, bei den Weltmeisterschaften geht es halt wirklich darum zu gewinnen, also Spiel zu gewinnen um jeden Preis und letzten Endes wir müssen halt nicht unbedingt die überzeugendste Leistung von Argentinien sehen, aber die mussten halt hier gewinnen. Also wirklich, ja, Punkt aus. Und der Druck ist halt da enorm hoch. Ich glaube, dass sie halt eine gute Reaktion zeigen werden und auf dem Level sind und dann irgendwie vielleicht in den letzten 15, 20 Minuten sich distanzieren werden von Samoa. Next up in the chronologische Order ist eins von deinen Lieblingsmannschaften, Georgien gegen Portugal. Was hast du durch deine Insider-Sources jetzt über Georgien erfahren für dieses Spiel?
Ich war gestern gar nicht beim Training. Deswegen, also das
wow. Erste Mal. Wow. Here we go.
Ja, ich war da, aber nur weil der Bayerische Rundfunk da war und ich kurz mal mit dem Bayerischen Rundfunk reden musste. Aber da ich jetzt am Wochenende gar nicht spielen werde, ja, bin ich dann doch gestern früher abgehauen. Egal. Also Georgien, nochmal zurück zum Australien-Spiel. Das Ergebnis reflektiert nicht ganz, wie gut vielleicht Georgien war. Also, dass sie eigentlich besser waren, als das Ergebnis vielleicht darstellt. Ein, zwei richtig falsche Entscheidungen getroffen. Georgien wechselt ihr Half-Pairing aus. Also die 9 und 10 sind auf jeden Fall ganz neu. Favorit auf dem Papier müsste eigentlich Georgien sein. Ich glaube, das letzte Spiel hat Georgien gegen Portugal in der European Rugby Champions Cup mit 35-11 gewonnen. Ne, Portugal eigentlich auch nur Vierter in der Endwertung. Favorit ist eigentlich Georgien, aber wir haben gesehen, dass Portugal einem das Leben schwer machen kann. Mhm. Ich glaube, im Camp für Portugal war sogar Victor Matfield.
Ja, bei der Gassen, also daher diese Gassen-Variante auf jeden Fall. Mhm.
Genau. Also Georgien wird enttäuscht sein, insgesamt von einem Ergebnis gegen Australien. Ich sehe Georgien vorne. Ist halt die Frage, also deren Scrum war nicht gut von Georgien gegen Australien, aber das ist jetzt auch nur Portugal und nicht mehr Australien. Also da steht kein Taniele Tupou mehr da, sondern halt die portugiesischen Stürmer. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Georgien da zur alter Stärke zurückfinden wird und Portugal overpowern wird, wie man so schön sagt. Oder?
Ja, ich versuche halt so ein bisschen so auf die Prognosen, die Wettbüros zu schauen. Ich meine, Georgien ist halt sehr starke Favorit, hat letzten Endes. Und ja, also, keine Ahnung, irgendwie schon mit einem deutlichen Abstand für das Punktezahl ist auch so ein bisschen, dass wir halt sehr gute phasenweise Sachen gesehen haben von Portugal natürlich. Gegenweise sehr schlechte phasenweise Sachen gesehen haben von Georgien. Es fehlt quasi dieses komplett abgerundete Spiel. Vielleicht waren die im ersten Spiel halt leicht nervös. Man weiß es ja halt so nicht so ganz. Natürlich dieses weggeschmissene Ball, dann gleich auch rausgefangen von Australien, wirklich halt so ein Game-Changer-Moment. Ja, letzten Endes, natürlich würde ich halt drauf tippen, dass Georgien halt hier gewinnt. Glaube, das könnte vielleicht, ja, also so wie du halt gesagt hast, hier mit 35, so keine Ahnung, 15 oder sowas, also könnte schon so in die Richtung gehen. Also ich glaube, dass es halt ein bisschen offener gestaltet wird. Und genau, Georgien ist dafür bekannt, einfach so im Sturm, also und den Standards halt gut zu haben. Ich glaube, nachdem die jetzt so ein bisschen nicht so gut da waren im letzten Spiel, dass sie auf jeden Fall da mehr Trainingzeit investiert haben. Und das wird denen halt nicht nochmal vorkommen, dass die da so deren Stärke hat, so schlecht präsentieren letzten Endes. So ich sehe, hat Georgien hier vor, auf jeden Fall.
Man muss halt schauen, wie, ich weiß nicht genau, die 9-10-Kombination, also die alte, die gegen Australien gespielt haben, war an 9 Vasil Lobchan-Nitsche und an 10 Luka Matkava. Die sind beide jetzt nicht mehr in der Start 15, dafür halt Gela Apradice und Tido Abjandanse. Wie gesagt, die beiden 9 und 10er jetzt, die jetzt spielen werden, sie spielen, glaube ich, beide in Frankreich. Einer für Montauban,
ja.
Ja, D2 und Apradice spielt, glaube ich, für Montpellier oder hat für Montpellier gespielt. Ja, ich bin gespannt, wie die beiden, das Spiel verändern werden im Vergleich zum Spiel gegen Australien. Ansonsten, ja, sehe ich halt auch Georgien vorne.
Ja, Georgien muss auf jeden Fall hier punkten und eigentlich so einen Bonuspunkt holen, damit quasi so mit Druck hat aufbauen, quasi auf die Australien-Fiji-Wales-Kombination. Und ich glaube, das hat wirklich, wirklich wichtig, dass sie ein Zeichen setzen dafür, dass sie da, ja, in den offenen Spielen noch sozusagen mit dabei sind und hat mitbestreiten wollen, wie diese Gruppe halt ausgeht. Natürlich mit den US-Australien-Spielen, wo wir gleich dazu kommen. Aber grundsätzlich glaube ich mal, dass Georgien muss halt wirklich halt hier Zeichen setzen, hey, wir sind nicht zu unterschätzen, und hat wirklich einen deutlichen Sieg mit Bonuspunkt einfahren. Machen wir eine kurze Pause und dann kommen wir zu den restlichen Spielen. Also, bis gleich bei Vorpass.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück. Genau, wir haben jetzt eigentlich schon besprochen, England, Chile, weiß nicht, wir werden also muss man wahrscheinlich nicht so viel drüber sprechen, aber grundsätzlich sehen wir da wahrscheinlich England relativ weit vorne. Die haben jetzt relativ durchgemischt. Marcus Smith auf 15 ist wahrscheinlich die große Nachricht, mit Owen Farrell hat dann zurück auf 10, George Ford auf der Bank. Big G, ich wollte mit dir halt so ein bisschen teilen. Wir haben ein bisschen gehatet, beziehungsweise ich hate ja viel. Wahrscheinlich immer England hat natürlich. Aber letzten Endes, da macht es mir so ein bisschen Angst. Zum einen, wie die halt relativ lässig durch die Gruppe kommen bisher. Und wie dann die Paarungen halt aussehen können. Also wenn wir jetzt so, nehmen wir mal kurz raus für das Preview für dieses Wochenende und geben uns ein bisschen Zeit für Longer View. Ich denke, wenn England hat hier Gruppen Erster wird und zum Beispiel in der anderen Gruppe Fiji Zweiter wird, dass England schon, also das ist einfach zu geil eine Vorlage, also diese Revanche-Spiel für das, was passiert ist im Sommer, dass sie da den overpowern werden. Also ich mache mir so ein bisschen Angst, wie England hat spielt gerade, weil das ist super frustrierend, dagegen zu spielen. Also das sieht zwar nicht schön aus, aber das, was die halt machen die halt perfektionsmäßig halt zu Ende. Und so langsam haben die einfach die Spieler erweckt aus diesem Winterschlaf aus den letzten Jahren, was auch immer da stattgefunden ist mit Eddie Jones oder die schlechte Stimmung. Aber wenn ich halt so einen Courtney Laws oder Toji halt so sehe, George Ford, Leuten, also zum Beispiel jemand, der so eher von der Nationalmannschaft nicht mehr involviert war. Tuilagi hat wieder auch. So langsam habe ich so ein bisschen Angst, wie die halt so einen Fahrt halt aufnehmen, dieses Momentum halt durchs Turnier gehen, aber erstmal immer noch in einem niedrigen Gang fahren, weil die nur so fahren müssen. Also das, was sie bisher gemacht haben, war natürlich qualitativ sehr hoch, aber ich glaube nicht, dass sie da sitzen und sagen, boah, wir sind komplett schlapp. Und jetzt, indem die hatte fürs Wochenende gegen Chile sehr viel durchwechseln können und sich das erlauben können, hast du da einfach so die Top-Leuten, also zum einen relativ geschont, in Anführungszeichen, und trotzdem irgendwie eine gute Stimmung im Kader. Jetzt wird halt jeder so irgendwie so zu ein paar Minuten kommen auf jeden Fall. Wahrscheinlich so perfekte Bedingungen für so eine Weltmeisterschaft, oder?
Also genau wie du sagst, auch wenn ich dir natürlich ungern zustimme, aber was Steve Borthwick auch intern in England, wir hören ja auch englische Podcasts, ne, wie viele Leute sich lustig machen und ihn imitieren und nachmachen und sagen, ja, hier, Steve Borthwick, ist nur langweiliges Kick-Return-Spiel und es ist alles sehr statisch und die Spieler dürfen nicht frei entscheiden und so weiter und so fort. Ja, aber who cares, es klappt. Jetzt ist die Weltmeisterschaft, jetzt ist das Fiji-Spiel fast schon vergessen. Jetzt hat man im Chile-Spiel die Chance halt, ich glaube, die gesamten Tide 5 Stürmer sind eigentlich bisher Auswechselspieler, die nicht viel dran kamen. Man hat immer noch eine super starke Hintermannschaft. Gut, Danny Kerr kommt rein, ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich bin eigentlich super aufgeregt über Max Malins, Harry Arundel und Marcus Smith an 11, 14, 15 und Elliot Daly mal als 13. Das ist halt das ist die ideale Situation für England. Du hast die beiden ersten Spiele gewonnen. Jetzt kommt der schwächste Gegner, die man nicht unterschätzen sollte. aber die trotzdem nicht so stark sind wie Uruguay. Das muss man halt ganz klar sagen. Gut, natürlich kann man sich nur einen kapitalen Fehltritt leisten und das kann wirklich alles schief gehen, aber das sehe ich halt nicht. Und du hast halt immer noch eine Backrow, 6, ja. 7, 8, Ludlam, Willis, Vunipola. Das sind Leute, die haben auch schon zusammen gespielt. Die Kombinationen sehen echt interessant aus und jetzt ist das ideale Spiel, um das auszuprobieren. Und wie du sagst, es ist nicht unwahrscheinlich, dass man gegen Fiji spielt. Es wird vielleicht dann ein 50-50 Spiel, vielleicht sogar ein 70-30 Spiel für England.
Ich habe einfach Angst, also vorher habe ich mir einfach Gedanken, ich war am Bus vorhin auf dem Weg nach Hause und habe einfach gedacht, ey, es ist einfach komisch, weil vor dem Turnier hat man gedacht, boah, fahr raus, Vinopola aus dem ersten Spiel. Ja, wenn die das verlieren, wenn die das verlieren, ist der ein ganzes Turnier dabei und dann bringt halt nichts, wenn sie zum dritten Spiel irgendwie zurückkommen. Und dann habe ich jetzt einfach gedacht, das hat gar keinen Einfluss darauf gehabt. Also im Sinne von, die haben, also keiner hat so geweint, dass sie halt nicht da sind, sondern einfach gnadenlos weitergemacht. Und egal, was man von den beiden hält, die sind auf jeden Fall eine Verstärkung für die Mannschaft, für irgendeine Mannschaft letzten Endes. Und für die Art und Weise, wie halt Borthwick den Team aufgestellt hat. Und es ist einfach zwei komplett frische Spieler, die da reinkommen, die mega Bock haben werden, zu zeigen, hey, sorry, ich habe jetzt kurz mal Sommerpause gehabt, aber jetzt Rambazamba. Weiß ich wirklich halt nicht. Also ich, so langsam habe ich so ein bisschen Angst. Das Einzige bei England ist halt so, wenn es hart auf hart kommt, also ich meine, das ist okay mit, keine Ahnung, Malins und Arundel und Smith und so in der Back 3, aber und Daly in der Innen, also, aber das ist halt irgendwie so eine B-Konstellation, also das würden die halt im Viertelfinale nie aufstellen. Deshalb bin ich mal ein bisschen unentschlossen, was für eine Spielweise wir jetzt sehen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich ähnlich aufstellen wie gegen Argentinien oder im nächsten Spiel. Letzten Endes denke ich halt auch nicht, dass sie einfach nur so Jouer spielen werden. Aber ich glaube, aus der Konstellation von Spielern werden wir halt nicht viel lernen können aus dem Spiel. Aber so grundsätzlich jetzt mit einem Blick nach vorne ein bisschen weitergerichtet. Ist ein bisschen beängstigend, wie viele Spieler, die jetzt erst integrieren, sozusagen in der 22, 23 und was für ein Potenzial die halt noch haben, wenn die halt diesen Spiel so 1 bis 10 haben, was wir schon gesehen haben, aber wenn die halt noch mit ein, zwei Leuten dazugeben können, mache ich mir ein bisschen Sorgen.
Alles in der Gruppe hängt eigentlich von Samoa ab mittlerweile. Wenn Samoa heute Überraschungssieg gegen Argentinien erzielen kann, dann bleibt noch das Samoa-England-Spiel am Ende, aber dann geht es ja eigentlich nur noch um die Entscheidung Erster oder Zweiter. Wie du sagst, es ist skurril, aber so ist es halt. Ne? Das ist halt Weltmeisterschaft, es ist die schwächste Gruppe, aber ja, wann spielt denn England dann das nächste Mal eigentlich?
Polizei sucht nicht. England spielt das nächste Mal England Samoa 7. Oktober.
Okay.
Also haben erstmal Päuschen.
Gut, wahrscheinlich das schwächste Spiel dieser Gruppe, dieses Wochenendes. Ja. Hoffen wir trotzdem das Beste für Chile. Über Chile können wir, glaube ich, nicht viel sagen.
Aber über Südafrika und Irland, was dann um 21 Uhr stattfindet. Stade de France, Chamonix, here we go. Darauf haben wir seit 3 Jahren halt gewartet. Und ich glaube mal, Saxon hat gemeint in Pressekonferenz, dass 30.000 Leute aus Irland kommen werden. Ob sie alle ins Stadion passen, das wissen wir halt nicht. Aber letzten Endes absolut Kracherspiel. Was ist jetzt deine Vorstellung von dem Spiel, beziehungsweise wie ist dein Gefühl jetzt?
Ich habe so viele Fragen an dich, weil du der Experte bist und dich wahrscheinlich die letzten 48 Stunden nur mit diesem Spiel beschäftigt hast. Also ich glaube...
48 Monaten.
Es ist unglaublich, wie viel Kommentatoren immer noch sagen, ja, Irland sollte nicht an Nummer 1 sein in der Welt, gerade englische Leute oder so. Dabei ist das hier eigentlich das most talked game about. Also mehr noch als Frankreich-Neuseeland, weil viele Leute Frankreich im Gegensatz zu mir vorgesehen haben. Und hierüber reden die Leute halt die ganze Zeit. Jetzt noch dazu der verrückte, in Anführungszeichen, 7-1-Split. Und wie man das knacken kann und wie man die Rush-Defense knacken kann. Ja, also was ich...
Ich glaube, du bist in die Falle reingefallen.
Also ja, weil wir jetzt darüber reden, das dachte ich mir auch. Ne? Wovon will Südafrika ablenken? Das ist wie Eddie Jones, oder? Das ist,
also ich habe in Vorbereitung, natürlich, weil wir halt Thema Dedication und Ernst nehmen beim Podcast hat hochhaben. Vorbereitung dafür, Irland, Südafrika, ganzes Spiel geschaut, November jetzt letzten Jahres. Also das ist halt
da
nicht mal
ein Jahr her. Da fällt mir sofort was ein. Ja. Okay. Irland super die Maul neutralisiert. Credit to Paul, ne, dreimal angesetzt zur Maul, glaube ich. Und Südafrika ist immer stehen geblieben. Fällt mir gerade so spontan ein. Aber erzähl weiter, du hast das Spiel angeschaut.
Jetzt ganz viele Punkte hat. Wir können viele Punkte durchgehen. Also ja. So, ich würde halt erstens anfangen, Aufstellung. Die Aufstellung ist eine sehr ähnliche zu dem, was halt im November stattgefunden ist. Also außer quasi so ein, zwei kleine Änderungen. Aber es haben halt Leute gefehlt, so wie jetzt bei Südafrika. Mhm. Und letzten Endes, wenn man halt so weiterdenkt und denkt hat jetzt, und dann, es hat auch bei Irland ein, zwei Leuten gefehlt, aber das ist halt egal. Und der Punkt ist halt letzten Endes, liste mal auf, wer jetzt als absolute safe 23, wenn nicht 15, hier fehlt. Wer fehlt gerade von Südafrika, der 100% in der 23 jetzt wäre?
Andre Pollard.
Pollard, Nummer 1. Nochmal.
Wer fehlt noch? Weiß nicht. Gian Vermeulen? Nein. Nee,
der spielt.
Der ist zu alt.
Der spielt.
Wer fehlt noch?
Malcolm
Marx.
Lucanio Arm.
Lucanio Arm.
Luke de Jager.
Ja.
Das sind halt Starter. Das sind halt Leute, die 100% hier starten würden. So. Und das ist halt so, wenn man das einfach so flippt auf die andere Seite und sagt, wenn Irland jetzt in dem Spiel reingehen würden, ohne Dan Sheehan, ohne James Ryan, ohne Guy Ringrose, ohne Sexton, wie würde jetzt das irische Media oder die Leute drüber nachdenken? Die würden in die Hose machen. Die würden halt sagen, what? Das sind absolut vier Leistungsträger, die fehlen von einem Start 15 bzw. 23 und würden halt anders angehen. Du hast ja gefragt, wovon will halt Südafrika ablenken? Das zum Beispiel, davon werden die halt ablenken. Diesen 7-1-Ding ist absolutes Quatsch. Also es ist halt natürlich cool, dass halt jemand sagt, okay, das ist halt nicht illegal oder so, kann man halt machen. Damit würde ich halt nichts dazu sagen. Sondern Erasmus und Ninabar, die wollen halt einfach mal deren Story halt irgendwie erzählen, um irgendwie die Aufmerksamkeit woanders hinzurichten. Warum reden wir halt nicht darüber? Da fehlen halt 4, 5 absolute Leistungsträger und es kann halt böse aussehen am Sonntag, wenn wir das sprechen, aber Irland wird das Spiel deutlich gewinnen. Erstens, und hier ist, this is the why. Okay? Und es kann auch sein, dass es komplett Quatsch ist und ich daneben liege, aber wir machen das halt nur als, das ist halt nur unser Nebenverdienst, wo wir halt nur so 100.000 im Jahr jeweils damit verdienen, hier diesen Podcast. Hashtag Big Joke. Aber letzten Endes, warum? Irland hat es fehlt halt niemand letzten Endes, ne? Also wir sind halt in absolute Top-Besetzung.
Das nur Dan Sheehan auf der Bank, oder? Ist nicht Dan Sheehan vielleicht besser als...
Der ist auf der Bank, aber egal, der ist da.
Okay.
Und zum Beispiel, das würde halt fast wie ein Heimspiel ausgetragen werden. Also ich glaube, die Stimmung wird auf jeden Fall eher Richtung irische Stimmung hat sein. Die Franzosen werden halt, kann ich halt noch nicht einschätzen, für wen die halt lieber sind, aber es würde auf jeden Fall in sehr starke Richtung Irland gehen, die werden halt einen Support halt da haben. Und wir haben aus dem Spiel im November, wenn man das halt anschaut, viel gelernt. Natürlich muss man halt erwähnen, dass Südafrika an dem Tag niemand dabei hatten, die kicken könnte. Also Colby hat gekickt, Willems hat gekickt und they couldn't kick snow off a rope. Also desaströs. Aber letzten Endes, diesen feinen Unterschied und alle sprechen von diesen Blitz-Defense und 7-1-Split. Aber das ist wirklich alles nur eine Abdeckung von Shit. Guck mal das Spiel. Geht mal, also ohne, dass ich halt Werbung für eine Plattform hat, mal. Geh mal auf YouTube, guck mal Südafrika gegen Irland an im November. Es hat nicht das anschaulichste Spiel ever, aber Schaut mal an, Rob Balakun, der hat nicht mal ansatzweise in der Nähe von der gesamten Squad war, war auf der Ecke. Super Spieler, aber James Lewis auf jeden Fall ein besserer Spieler.
Mhm.
Gleich nach 20 Minuten, 12er von Irland verletzt, Stu McCloskey muss halt runter, kam Jimmy O'Brien, der hat sonst also als Utility Back reinkam, muss halt auf 13 spielen, Ringrose muss auf 12 spielen. Gleich von 20 Minuten hat an. Trotzdem hat Irland das geschafft, mehrere Möglichkeiten zu schaffen, wie die diesen ganzen, in Anführungszeichen, Blitz-Defense ausgearbeitet haben, beziehungsweise ausgenutzt haben, um den Ball in die Weite zu schaffen. Und im letzten Fall hat einfach der letzte Pass, beziehungsweise nicht fangen vom letzten Pass, dazu gesorgt, dass Südafrika den Kampf da in dem Sinne gewonnen hat. Natürlich kann es auch jetzt so gehen. Aber blick mal jetzt zurück zu dem Versuch von Mark Hansen, wo er 6 Leuten ausgesteppt hat. Am Wochenende gegen Tonga. Das lag daran, dass genau Keenan diesen Pass gemacht hat, wo er wusste, ich werde halt in 2 Teile jetzt von Feketor geschnitten werden und ich werde einfach im Krankenhaus danach liegen, aber ich passe meinen Ball perfekt. Und Hansen hat die Möglichkeit, in die Weite dann zu kommen und dann wieder reinzusteppen. Die Möglichkeiten gab es gegen Südafrika und natürlich können wir halt jetzt stundenlang nur über dieses Spiel, aber die Möglichkeiten gab es in diesem Spiel gegen Südafrika im November und die werden halt, also Irland wird, ich glaube, so ein ähnliches Spiel halt machen. Wenn ihr jetzt am Samstag schaut, ich glaube, dass es viel dadurch kommen wird, dass Irland versuchen wird, auch wie im November, dann diesen Kick, also einen Boxkick, aber so aus dem Mittelfeld, also was man sonst normalerweise nicht machen würde, so einen Hochkick, was so ein bisschen so 50-50 sein wird und extrem viel Druck drauf machen werden. Einfach so aus dem Boxkicks, aus dem mhm. Mittelfeld. Einfach so einen Hochkick machen, so kurz vor dem 22 landen und einfach Hansen, Lowe, Keenan da hinschicken werden, um einfach Druck draus zu machen. Wenn es halt nicht klappt, keine Ahnung, wird halt nochmal neu gesammelt, aber da werden die halt einfach so den Druck machen, dass Südafrika nicht in diese Bewegung kommt, okay, wir machen das Blitz-Defense, zum Beispiel, das hilft dir nicht, wenn so ein Boxer hinkommt, dann bist du halt in Rückwärtsbewegung. Und das haben die jetzt versucht im November und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch der Taktik halt sein und erstmal dieses Sit-Down machen, dass sie dann später den Bar öffnen können. Und okay. Davon, also deshalb, wie gesagt, können halt am Montag das alles rausschneiden und dann zurückspielen und sagen, ey, du bist katastrophal, total daneben. Aber
die.
Andererseits würde ich viel weniger selbstbewusst halt reingehen, wenn von uns 5 Leute fehlen würden, 5 Leistungsträger zum einen. Und zum anderen dieses ganze 7-1 und Blitz-Defense, also warum? Also
gut, aber ja, das sind jetzt 2 verschiedene Dinge, 7-1 und die Blitz-Defense. Ich meine, diese schnelle
also Rush-Defense. Ja, aber das ist halt so das
Narrativ.
Das Narrativ von Südafrika liegt in deren Händen. Früh Dienstag haben die ihren Squad schon bekannt gegeben. Müssen ja nicht, können halt heute warten. Haben die einfach gemacht, zu sagen, boom, we want to get in your head here. Und das ist das Einzige, was sie halt machen können. Und Irland, also das perlt halt so ab. Denke ich mal. Also würde ich ja behaupten zumindest. Kann ja unter dem Druck in Samstag komplett in die Hose gehen. Und der letzte Punkt, was ich halt noch in dem Sinne mit reinbringen will, ist diese 7-1. Die ganze Zeit verkaufen und ich habe ja auch mit einem Freund gestern schon, geil, nach 14 Minuten kannst du den ganzen Sturm halt ändern. Aber der Unterschied im November-Spiel, wo Südafrika überhaupt dann in der zweiten Halbzeit rangekommen ist, ist durch die eine Einwechslung von Willy LaRue. Das hat mit der Sturm hat nichts zu tun gehabt. Also jetzt grob gesagt. LaRue kam halt rein und hat einfach eine komplett andere Perspektive rein. Südafrika hat jetzt schon deren Hand gezeigt, LaRue wird halt beim Spiel halt nicht dabei sein. Und in der Hintermannschaft kommt nichts mehr. Also das, was du auf dem Plan sieht von der Hintermannschaft, das ist alles, was sie zu bieten haben. Und wenn ich jetzt normalerweise das sehen würde, auch würde ich halt sagen, davon bin ich halt nicht beeindruckt.
Es ist komisch, dass halt nur Kobus Reiner kann mehrere Positionen abdecken. Quagga Smith war mal 7er Spieler, kann vielleicht auch noch einiges abdecken, aber
ja, abdecken, das Spiel endet nach 60 Minuten, wenn das Spiel eng wird, nach 60 Minuten.
Ja.
Da war es im November so, dass LaRue reinkam, absolut komplett andere mit diesen extrem flachen Passen, extrem andere Links- und Rexart-Angebot haben mit Willemser und LaRue und solches. Das wird es halt nicht geben, also beziehungsweise das werden wir halt das Spiel übersehen und entweder passt man sich halt dran und sagt, aber ich meine dieses, wir können halt das Spiel eröffnen oder ändern und das hat Irland noch die Möglichkeit mit Henshaw zum Beispiel auf jeden Fall und Crowley hat. Also deshalb weiß ja nicht, ich glaube, das ist alles so ein Move, um wirklich die Aufmerksamkeit nur davon abzulenken und findet, dass
und
das
es, ja, so ein bisschen ist ja ein riesiges Risiko-Chancen-Betrachtung, darüber reden die wenigsten Leute. Ne? Also das Erste, was mir eingefallen ist, es gab, ich weiß nicht, ob es das Heineken Champions Cup Semifinale war, ich weiß nicht, ob es Toulouse war oder ob es Bordeaux war, die auch irgendwie ganz komischen Split auf der Bank hatten, darüber haben wir auch geredet. Toulouse,
aber das war und, pro
ja, dann war es Pro-14 Semifinale, wo halt auch irgendein wichtiger Hintermannschaftsspieler sich verletzt hatte, 10, 12... 13.
Dann haben die dann kein... haben Dupont auf 10 gestellt und Intermark auf
10. Und die 12. haben das Spiel verloren, oder?
Nee, die haben das, ich glaube, das war das Topkartos, haben die vielleicht gewonnen, aber dann haben die, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, ja genau, also das kommt ja auch noch dazu, ne? Wenn halt jemand sich, das kann ja bei so einem intensiven Spiel, ist das ja nicht unwahrscheinlich, dass sich halt ein Delende oder Creel verletzen werden vielleicht, das muss man gucken. Ich bin halt gespannt, Südafrika, ob die den Breakdown sehr langsam machen, was ihnen entgegenkommt. Ne? Dass man versucht halt andauernd am Ruck alles zu verlangsamen, was gesetzlich im Rahmen der Regeln möglich ist, weil das wird Südafrika in die Hände spielen. Ne? Weil man halt dieses forward-dominante Pack hat und man will es wahrscheinlich auch unterbinden, dass Irland schnell spielt. Und da kommen wir jetzt auch zur Blitz-Defense. Nochmal, also wie, unabhängig jetzt von dem Spiel, wie kann man es am besten, weil wir beide haben Jim Hamilton geguckt und Ronan O'Gara, was haben die gesagt oder was hat Ronan O'Gara gesagt, was sollst du nicht machen und was sollst du eigentlich machen und was kann Irland auch gut machen?
Na, die Frage war halt so eher, wie würde er als Trainer hat jetzt die Herausforderung annehmen, wenn Toulouse oder so jemand das in Clubmannschaft hat spielen würden, also dass er einfach sagt, man muss halt da durchgehen und versuchen hat mit den kleinen Pässen, also dass der Ball halt nicht länger in der Luft ist, dass es halt lesbar ist, beziehungsweise die Defense halt den Speed halt aufnehmen kann, zum Beispiel diese kleineren Pässe kurz vor dem Kontakt, dadurch quasi, ja, schwachen Schultern sucht sozusagen, beziehungsweise schwachen Ärmeln halt sucht, die halt nicht den 100% Tackling macht, dadurch schafft man das über eine Vorteilslinie und dann kann man halt mehr und mehr quasi das Spiel halt eröffnen oder öffnen hat dann letzten Endes.
Also vielleicht First Receiver ein bisschen tiefer stehen, dann an 12, dass der 12er oder wer auch immer da dann steht, auch verschiedene Optionen, also kurze Bälle und dass der 12er dann verschiedene Optionen hat. Ich glaube, das hat Irland ganz gut bewiesen, dass halt mehrere Runner sind da, du hast mehr als eine Option, du hast vielleicht ein, zwei, drei Optionen und dass man da dann das ja. Loch findet in der...
Man muss einfach mal, was man sich nicht erlauben darf gegen so eine Defense, weil es hat nicht wirklich eine Blitz-Defense, sondern es hat so eine separate Erweiterung dafür, die erlauben hat zum Beispiel jemand, die Faf de Klerk, das sieht man halt deutlich im Schottland-Spiel, dass er einfach rausrennt, wie der Berserker hat. Ne? Also, dass er absichtlich so ein Dogleg kreiert, aber weil er aus der Mitte kommt, sind die Spieler, also er hat diese Sonderbefugnis, hat so das zu machen. Aber letzten Endes, was man halt erstmal machen muss, ist erstmal nicht, und das ist halt so ein Ding, was Irland vor ein paar Jahren gegen die Engländer hatte, dieses Pass in die Tiefe, diesen Backdoor-Option hat nehmen von vornherein, sondern erstmal sit down the defense, also bringen das Defense da drin, die können halt blitzen, wie die wollen, aber die müssen halt erstmal den Tackling halt machen und nicht die Gelegenheit geben, diesen Fahrt halt aufzunehmen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist irgendwas, was Irland jetzt A, schon bewiesen hat, B, schon gemacht hat gegen Südafrika und C, diese Aufstellungssache. Wenn alle Leute zur Verfügung stehen würden, würde A, Südafrika nicht einen Save One machen, B, würden halt Liebock und Wilmser halt nicht im Team stehen. Also Pollard würde da sein, Villeneuve würde da sein, wo die halt super Spieler sind, aber wenn wir halt ehrlich sind, Lacanio Arm, Pollard und Villeneuve meines Erachtens wurden halt da reinkommen.
Ja. Okay, wir sind alle pumped. Ich kann es nicht sehen um 21 Uhr. Ich muss es irgendwie sonntags dann
mir ich dich dann an.
Anschauen.
Du machst
ich
dein
muss alles ausstellen.
Mobile Daten aus, WhatsApp, aber ich mache Instagram, SMS.
Aber SMS? Mach mobile Daten aus. Dann mache ich Flugmodus. Oder ich bin wahrscheinlich irgendwo in der Pampa, dass ich gar kein Netz habe oder so. So, Sonntag kurz.
Eigentlich die Nummer von deiner Freundin. Oder ich guck mal, wo ihr das heiratet, wo das Hochzeit ist. Dann rufe ich da im Hotel an und sage ich, kann ich mit dir sprechen?
Damit ich glaube, das ist kein Hotel. Ach so. Gut, Sonntag 17.45 Uhr. Vielleicht ein recht unterschätztes Spiel.
Ja.
Schottland-Tonga. Auch ein, Tonga hat doch schon, beide haben nur ein Spiel. Und ja, ich meine, eigentlich ist es nicht eigentlich schon vorbei für, wenn ich mir so die Punkte anschaue?
Nee.
Weil egal, wer von Öland Südafrika jetzt gewinnt, das andere Team hat dann immer noch, Schottland hat noch ein Spiel weniger und Tonga
auch. Ja. Also Schottland hat erstmal nur ein Spiel gespielt und Tonga auch. Also theoretisch kann auch Schottland könnte jetzt dann auf 5 Punkte stehen. Und natürlich würde es hat, also für Schottland bedeutet das Spiel gegen Irland, das dem ja wie ein Achtelfinale-Spiel dann letzten Endes sein, weil das das letzte Spiel dann der Gruppe werden wird.
Ja, also Schottland, was haben wir, ist schon länger her, dass sie gegen Südafrika gespielt haben. Tonga hat auch, wurde dominiert von Irland bis vielleicht auf 10, 15 Minuten, wo sie ein bisschen was gezeigt haben. Ja, was können ich, Tonga ist, glaube ich, das Line-Up noch gar nicht da. Schottland hat 3, 4 Wechsel gemacht. Wer ist Favorit? Was sehen also, wir da?
Schottland ist auf jeden Fall Favorit und ich glaube, es würde halt mehr kommen von Tonga. Das Einzige war halt, dass ich glaube, zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, das Irland-Tonga-Spiel, dass Tonga muss erstmal auf der Höhe kommen mit dem Sturm von Irland. Ich glaube, hier hat Tonga einfach viel bessere Chancen, weil der Sturm von Schottland nicht deren kompletten Steckenpferd ist, meines Erachtens. Und ich glaube, dass sie mehr so ausgeglichen sind. Dann in der Hintermannschaft hast du quasi bei Tonga sehr krasse Einzelspieler, aber wie das halt zusammenkommt, ist halt so eine Sache. Im Gegensatz hast du bei Schottland eine sehr gut eingespielte Hintermannschaft. Und da könnten die mit deren Verständnis, Spielverständnis, Übersicht schon dann, glaube ich mal, besser die Chancen halt ausnutzen.
Ja, ein bisschen, ich meine, schade, dass Tonga, ich meine, wir waren alle der Buy-in, wie man sozusagen, wie man das sagt, ins Tonga-Team war groß, weil aufgrund der einzelnen Superstars, ne? Aber es bringt halt nichts, wenn die Leute eine Spielpraxis zusammen haben. Es ist sogar der 5. gegen den 15. Ich weiß nicht, schafft es Tonga hier? Wie kann Tonga hier einen Überraschungssieg gelingen?
Ich glaube, wenn die schaffen, wirklich in den Gassen und Gedrängen hat wirklich ausgeglichen zu sein und dann viel mehr anbieten können über dann diese Verbindung zwischen Sturm und Hintermannschaft, was hat nicht so perfekt funktioniert hatte. Ich glaube, wir brauchen halt von Fekete Tauwa und Aki viel mehr zu sehen im Angriff in 12 und 13 die Ex-Spieler muss nicht viel mehr Pietau unterstützen, beziehungsweise verstehen muss da viel besser hat. Die Abstimmung hat, muss da besser hat funktionieren. Ich glaube, letzten Endes, dass die dadurch, ja, so ein bisschen, wenn die das Spiel eröffnen können, ein bisschen mehr in Richtung so Fiji, ein bisschen offenes Spiel gestalten können. Ich glaube, das könnte halt gefährlich werden für Schottland, beziehungsweise, dass sie damit unter Druck kommen. Aber der Basis muss geschaffen werden, in denen deren Scrum und Lineout und wirklich Kickspiel dann.
Das ist eine Schwäche von Schottland. Lineouts waren nicht gut gegen Südafrika. Basic Errors, soweit ich mich daran erinnern kann. Ich glaube, Schottland ist einige Male, hat die Abstimmung überhaupt nicht geklappt. Aber das wird jetzt wahrscheinlich auch besser sein. Ich will es auch auf jeden Fall gucken. Ich hoffe, es ist gut anzusehen und ich hoffe, dass es eng wird, sodass die Spannung da ist, weil auch wenn das Spiel manchmal nicht so gut ist und viele Unterbrechungen da sind, das ist halt das, was mich bei Uruguay Italien noch gefesselt hat oder bei manchen anderen Spielen, dass dann halt doch noch trotzdem Spannung da war. Aber trotzdem erwarten wir, dass Schottland gewinnt. Mal gucken, ob Bonuspunkte oder nicht. Ja.
Die größte Spannung, beziehungsweise also wo es wirklich um alles geht, ist Wales gegen Australien. Wir haben, also beziehungsweise, ihr habt es auch vielleicht zu Hause schon gehört, Drew Mitchell in der Woche, wie er zu sprechen kam auf Eddie Jones, beziehungsweise die Position, der Eddie Jones hat so einnimmt. Wir wollen es halt nicht wörtlich zurückgeben, weil es wurde extrem viel geschimpft. Aber Big G, Drew Mitchell, All-Star-Spieler von Australien, Toulon, kennt ihn wahrscheinlich schon jeder. war auf jeden Fall gegenüber Eddie Jones plus die Mannschaft plus der Kader sehr kritisch.
Ich glaube, der war noch Hangover vom Tag davor und in Australien war die Zeit ja schon, die haben abends in Australien aufgenommen und in Frankreich war es noch recht früh morgens und ich glaube, er war halt richtig schlecht drauf und man hat es richtig gemerkt und ja, er hat halt schon gesagt, naja, also wieso werden die Erfahrenen, also eigentlich alles, was wir sagen, was andere sagen, wieso sind erfahrene Leute Michael Hooper und Quade Cooper zu Hause geblieben? Es ist ja okay, wenn man junge Leute mitnehmen will, aber der Mix scheint vollkommen schief gegangen zu sein.
Genau, und der Kritik von Mitchell war auch, dass es halt gar keine Erklärung dazu gab, dass wir uns nur diese Begründung hat uns zurechtgelegt haben, aber von Jones kam nicht, hey, sorry, Hooper und Quade, nice guys und mega, aber Hooper ist leicht verletzt, Quade, sorry, wir setzen auf die Zukunft, aber das hat er nicht gesagt, sondern boom. Und es ist ja auch relativ bekannt, dass Cooper einfach gar nicht seine Anrufe annimmt, beziehungsweise ne, also keinen Bock hat, nachnominiert zu werden.
In der Pressekonferenz komplett schon die Leute in Australien behandelt, als ob sie die letzten Assis sind. Und wie du sagst, also wir wissen ja bis heute nicht, ob Michael Hooper jetzt wegen einer Wadenverletzung zu Hause geblieben ist oder weil er aus Eddie Jones Sicht charakterlich schlecht sein soll oder schlechter Spieler sein soll. Aber wie kannst du denn einen 130 Spiele Test Wallaby, der anscheinend nächstes Jahr noch Seven spielen soll, wie kann man den mit seiner Erfahrung zu Hause lassen? Ne?
Und kommentieren lassen bei Stan Sport oder sowas, sitzt er da und versucht dann das Spiel zu kommentieren, verstehe ich auch nicht so ganz.
Es ist super weird. Also man hat 33 Leute, man hat Matchday 23, also dann. Aber das ist halt typisch Eddie Jones, der lässt sich halt von nichts reinreden und mag es auch überhaupt nicht, wenn er irgendwie kritisiert wird für irgendwas. Und jetzt sieht man es halt, Carter Gordon komplett raus und dafür startet Ben Donaldson an 10, der, soweit ich weiß, wie wir schon drüber geredet haben, bei den Waratahs noch nicht mal, glaube ich, Starting Fullback war am Ende. Der soll jetzt das gegen Wales richten, wo auf der anderen Seite wahrscheinlich ein Dan Bigger stehen wird, der kann Wales mögen oder nicht, denn Bigger ist eigentlich ein super Spieler. Also super 10, super Kontrolle, heizt die Leute an. Und dann die nächste unerfahrene 10. Also Bernard Foley soll sich gerade immer noch in Frankreich befinden. Der wird keinen Anruf bekommen, beziehungsweise die Startaufstellung steht ja schon fest. Also es ist, und da hängt, ich habe ja noch vorhin den Zeitungsartikel geteilt, es hängt so viel Kohle auch dran für Australien, es hängt Investment dran, die British and Irish Lions Tour kommt, es kommen die zwei Weltmeisterschaften, es kommen die Commonwealth Games mit 7er Rugby nach Brisbane, glaube ich. Und ich glaube sogar Olympia auch noch nach Brisbane in 8 Jahren oder sonst irgendwas. Also man kann sich's gar nicht erlauben, dass die Wallabies hier aus der Gruppe zum ersten Mal ausscheiden würden, glaube ich, oder zum zweiten Mal.
Also was auf jeden Fall man jetzt schon festlegen kann, ist, dieses Spiel geht um alles, also für Australien geht es um alles, also Wales könnte theoretisch halt noch verlieren und irgendwie noch dabei sein, aber außer, dass es so einen krassen, ja, es kann halt noch kommen mit Fiji, bin mir auch so unsicher, wie die das jetzt nach Hause bringen, aber für Australien hier zu verlieren, das ist einfach Ende im Gelände, also das kann man fast mit Sicherheit so sagen, zum einen auf der Punktestand, aber zum anderen das Ganze mit Eddie Jones, also die Stimmung, weiß nicht, wie es in der Mannschaft ungefähr ist, aber die Stimmung von ihm, beziehungsweise wie er halt die Pressekonferenzen hat, ist schon witzig, also es kann halt, braucht man schon irgendwie, und ich hatte einen irischen Podcast zugehört, dass einer so ein bisschen Vergleich hat mit, ist vielleicht für einen von euch halt nicht so überschaubar in dem Sinne, aber mit Mourinho, also Jose Mourinho, dass am Ende das sozusagen, obwohl er jetzt in Rom halt noch ganz gut macht, aber zum Ende in seiner Zeit in England war dieses Aura um sich hat dann weg und dann hat man sich beschäftigt mit so das Wahre und dann hat man gemerkt, er ist halt nicht mehr so zeitgemäß, beziehungsweise seine Ideen. Und das ist diese Metapher, was ich halt so verlinken will mit Eddie Jones, also zum einen ist er vielleicht nicht mehr so zeitgemäß in seiner Art und Weise und zum anderen muss irgendwas dranhängen, dass er in England, keine Ahnung, jedes Jahr das ganze Personal- und Trainerteam ausgewechselt hat um ihn herum. Es muss schon ein bisschen was dranhängen und natürlich mit dem, ich schmeiß halt Cooper und Hooper und Cooper raus aus der Mannschaft. Es hat so ein Zeichen zu setzen, okay, ich bin der Boss, hat letzten Endes. Aber ja, das ist halt so das Ding, dass auf welchen Preis, also er könnte nicht so über seinen eigenen Schatten springen. Und die Theorie war, dass man Quaid hat rausnimmt, weil er so viel verloren hat oder dieses, ja, man kennt nur, wie man verliert und das kann man halt nicht so rausbreeden hat. Carter Gordon, da war auch die Statistik, dass er irgendwie 40 Spiele gespielt hatte und irgendwie 30 verloren hatte. Also das ist irgendwie nicht so, als ob er nur ein Winner-Mentality hat.
Melbourne Rebels, ne? Ja.
Ja, und das hat so ein bisschen die Sache, dass man jetzt, ja, du bist halt viel tiefer drin als ich mit den ganzen politischen Sachen halt drumherum. Aber wenn wir um Welt-Rugby halt zu gucken, brauchen wir schon, das haben wir auch vorher gesagt, eine starke England, starke Australien, also schon, dass die Mannschaften stark sind und dass die anderen Mannschaften, sei es Samoa, Tonga oder Fiji oder whatever, noch mit auf dem Level kommen und nicht, dass ein Australien sozusagen sich selber frisst und absteigt. Weil das ist das, was wir jetzt halt sehen. Also zum einen mit der Qualität der Mannschaft, die Leute, die da auflaufen, der Trainer, der dahinter ist, das Drumherum, also ein Rugby League Defense Coach, okay, Rugby League Attack Coach, ja, weiß ich nicht, komplett neu reingeschmissen, irgendwo fehlen halt die Ideen und dann die Leute, die dir auf die Position stellst, da kann man halt nicht mit voller Überzeugung sagen, das ist der beste 15, den Australien halt anbieten kann. Also da sind schon einige Leute, die halt nicht nominiert waren oder nicht mit dabei sind, wo man sagen kann, natürlich kann man sagen, okay, wir prognostizieren eher, wir pushen für in 2 oder in 4 Jahren mit den Lions Tour oder in 4 Jahren WM zu Hause. Aber wenn ich da wäre, würde ich halt nicht so sagen, dass ich halt meinen ganzen Job daraus riskieren könnte, weil Eddie Jones, wenn es so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das rechtfertigen kann, dass er dabei bleibt.
Ja. Nochmal ganz kurz, ich sehe nochmal gerade, schau mal die Aufstellung an, also Carter Gordon ist noch an 22 dabei, aber weil Ben Donaldson an 10 jetzt ist, ist Andrew Callaway an 15, wo viele gesagt haben, wieso ist Andrew Callaway komplett in den ersten beiden Spielen nicht in der 23 dabei, hat eigentlich super gespielt, Center-Kombination ist gleich geblieben, ist super skurril, weil also an 3 ist James Slipper, glaube ich, mit 100, 110, 120 Testcaps. Dann Nick White an 21, hat auch eine Menge Erfahrung. Und dann wird es aber schon recht dünn, was so die Leader in der Mannschaft angeht. Und dann, also es fehlt ja die Erfahrung, es fehlen die Kombinationen, es fehlen die Leute, die zusammenspielen. Es ist super skurril. Ja, Will Skelton raus, gut, das war deine Verletzung. Taniele Tupou nicht dabei. Vunivalu an 23, Rugby League Convert. Soll der dann in der 65. Minute reinkommen, wenn es vielleicht noch zum Kick-Battle kommt oder dessen Stellungsspiel eine Katastrophe ist, der auch sonst nicht gut Union spielen kann?
Ja, man muss hier ein bisschen Schutz nehmen, dass er hat schon, viele Leute kann man kritisieren. Ich glaube, er hat bisher okay geleistet. Ich sehe, es hat viel schwieriger bei, genau, Nick White zum Beispiel kam er rein, also für mich so ein relativ schlechtes Spiel. Also diese Kickspiel war wahrscheinlich die richtige Weg, gegen Fiji zu spielen. Also die Ausführung davon war grauenhaft. Ball. Also irgendjemand hatte geschrieben oder in dem Podcast auch beschrieben, so viel Kicks ins Aus, tot, haben die noch nie im Leben gesehen. Das war Australien einfach, die Ausführung war einfach mau. Mhm. Letzten Endes. Und,
also ich bin sehr gespannt. Ich meine, Wales ist noch nicht draußen. Die werden mit ihrer besten 15 auflaufen. Gar keine Frage. Ihre beiden Co-Kapitäne, der eine spielt, glaube ich, Backrow, der andere ist der Hooker, oder? Also, ich hatte das Gefühl, die waren gegen Fiji extrem aggressiv. Breakdown, haben versucht, sowohl beim eigenen Ball als auch, sie haben versucht, in der Verteidigung öfters dran zu gehen. Und ich glaube, damit hatte Australien schon Probleme gegen Fiji. Ja? Und dann bist du halt auf dem Frontfoot im Angriff und da erwarte ich Ähnliches von Wales. Und Wales wird halt nicht 6-7 ihre Lineouts verlieren, beziehungsweise eine Erfolgsquote von 66% haben, sondern Wales wird da besser sein. Deswegen, so leid es mir tut, ich sehe da Wales vorne, aber auf jeden Fall mit das dritte Highlight-Spiel an dem Wochenende, mit dem Samoa-Spiel Argentinien, Südafrika, Irland und Wales, Australien. Also drei klasse Spiele. Ja.
Menge. Huch. Wir freuen uns auf jeden Fall. Also das ist das letzte Spieltag, den wir halt previewen oder dann reviewen werden, bevor wir dann selber beide da vor Ort sind, ab Donnerstag bzw. Freitag.
Nächste Preview aus Lyon wahrscheinlich.
Oder vielleicht müssen wir das schon nehmen.
Achso, wir wollten früher anfängt.
Mal. Ja, wir müssen mal gucken. Aber auf jeden Fall sind wir am Montag noch mal da. Ein Zuhörer hat uns geschrieben, dass wir über die Schnapszahl-Punktezahl von 1111 Punkte gerätselt haben. Das ist halt der Markus, der wird auch in Lyon bzw. Marseille hat sein. Natürlich jetzt zum Thema Fantasy, das mit Pernod als Kapitän hat auf jeden Fall diese Spielrunde wahrscheinlich entschieden. Also wer den als Kapitän hatte, hatte 400, 500 Punkte und ich zum Beispiel hatte Dupont und der hat nicht so viele Punkte. Kann auf jeden Fall entscheidend sein, sage ich mal so. Aber genau, freuen uns auf jeden Fall auf, dass ihr weiterhin fleißig beim Fantasy-Rugby seid. Genau, das Predictor-Spiel ist halt noch da. Ist halt super schwierig, weil es echt viele Punkte davor gibt, wer den ersten Versuch
ja,
gibt.
Also
bitte, das ist trotzdem cool, bleibt dabei. Genau, wir hören uns voneinander alle wieder am Montag. Bis bald, genießt das Wochenende und schöne Grüße von den Boys von
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.